Willkommen bei Reitstall Revolution, dem Business-Podcast für alle Pferdehofbetreiber, Reitschulbesitzer und selbstständigen Pferdeexperten. Mein Name ist Nicolette Menge, ich bin Pferde-Business-Expertin und begleite dich mit meinen wertvollen Tipps und Strategien auf dem Weg zur echten Marke in der Pferdewirtschaft. Die Mission? Erfolgreich und zufrieden in der Pferdebranche, ohne Preisdiskussion und mit der Wertschätzung, die du verdienst. Und da heiße ich dich ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Reitstall Revolution. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Nach einer echt langen Schaffenspause habe ich im Jahr 2026 neue Kraft geschöpft für neue Folgen. Wir werden nicht ganz jede Woche online gehen. Ich möchte etwas selektiver meine Gäste auch auswählen, möchte sehr interessante Beiträge für euch bringen. Und aus diesem Grund schauen wir einfach mal, wie viele Folgen wir 2026 gemeinsam erleben werden. Heute darf ich aber mit einem sehr gelungenen Auftakt euch hier begrüßen, denn ich darf noch mal zu Besuch sein bei Jochen Stargardt hier in Neustadt an der Orla in einem Vollblutgestüt. Jochen, danke, dass ich da sein darf.
Ja, schön, dass du wieder da bist.
Ja, ich bin ja jetzt tatsächlich zum ersten Mal hier vor der Kamera und habe jetzt schon sehr, sehr viel über dich erfahren und auch über euren Hof hier, über euer Gestüt. Und habe dich dann gefragt, ob du nicht ein paar so Fragen einmal auch für meine Community beantworten würdest, weil ich etwas ganz besonders interessant hier finde, nämlich das unternehmerische Konzept Vollblutgestüt, Zuchtgestüt, Pensionszuchtgestüt oder sag mal selber mit deinen Worten, stell dich auch gern nochmal vor, was genau betreibst du hier?
Ja, mein Name ist Jochen Stargardt, 50 Jahre alt. Bin eigentlich Unternehmer in der beruflichen Weiterbildung und habe große Leidenschaft für Pferde schon von Kindesbeinen an. Habe hier in Neustadt an der Orla meinen Lebenstraum verwirklicht, jetzt ein eigenes Gestüt zu betreiben. Und bei den Vollblütern bin ich 2019 gelandet durch eine Einladung in den Rennstall. Und ich muss sagen, die Vollblüter haben mich fasziniert und so kam dann die Idee, hier die Zucht rein auf englische Vollblüter auszurichten.
Okay, also du warst aber schon länger auch Reiter, ne? Da kommst du ja, glaube ich, aus einem ein bisschen anderen Sektor, aus dem Polosport, habe ich das richtig in Erinnerung?
Ja, ich reite, seitdem ich 9 Jahre alt bin und habe ganz klassisch reiten gelernt und habe auch früher als Student dann die ganzen FN-Reitabzeichen bis zum silbernen Reitabzeichen gemacht. Okay. Habe dann nach dem Studium eine Schaffenspause beim Reiten eingelegt und mich auf berufliche Vorankommen konzentriert und habe dann irgendwann, das war 2012 muss das gewesen sein, an so einem trüben Novembertag gedacht, ich brauche wieder irgendwas mit Pferd und weiß auch nicht, irgendwie hat mich der Blitz getroffen, habe ich auf jeden Fall mal gegoogelt, ob es irgendwo in der Nähe, damals habe ich ja in Stuttgart oder im Großraum Stuttgart gewohnt, einen Polo-Club gibt, den gab es seinerzeit dort in Stuttgart und dann habe ich dann einfach mal eine E-Mail hingeschrieben, dass ich das gerne ausprobieren würde. Und dann haben die gesagt, ja, wir haben gerade Winterpause, aber sie würden sich melden, wenn im Frühjahr die Saison wieder startet. Mhm. Und so war es dann, die haben sich gemeldet, dann habe ich das einmal ausprobiert und die Polo-Ponys haben mich einfach fasziniert aufgrund ihrer Leichtigkeit, mit der man die steuern kann. Und da war es um mich geschehen und dann bin ich beim Polosport erstmal hängen geblieben. Das mache ich auch weiterhin, alles ein bisschen reduzierter und kleiner, weil das Gestüt doch sehr viel Aufmerksamkeit braucht und ich auch so viel wie möglich Zeit hier verbringen möchte. Aber die sportliche Seite, also Rennreiten werde ich nicht mehr anfangen.
okay, du bist kein Jockey mehr,
Wobei, ich muss zugeben, ich habe es natürlich ausprobiert.
Also wirklich?
In der Morgenarbeit bin ich mitgeritten ein paar Mal in verschiedenen Stellen jetzt schon und das macht schon auch Laune.
Ja, ist das eine andere Kraft, die da unter dir unterwegs ist?
Komplett anders. Ja. Das hat mit Reiten, also mit klassischem Reiten gar nichts zu tun. Mhm. Ich sage auch immer, man muss, wenn man dann ein bisschen rascher geht, den Kontrollverlust auch ertragen. Also man ist da wirklich Passagier und man kann da nicht einfach mal eben anhalten.
Ja. Okay. Also das muss ich mir wirklich vorstellen, also da hast du auch einen Bremsweg am Ende.
Da hat man einen langen Bremsweg.
Okay. Ja. Ja, krass. Ja, also in meiner Staturgröße kam das nie in die Frage. Ne? Also es gibt kaum Vollbilder, die mich größentechnisch überhaupt optisch abdecken, finde ich. Also es ist ja auch immer ein bisschen eine subjektive Wahrnehmung. Es gibt überall mal einen großen Ausläufer, aber das war immer nie so mein Thema, auch weil sie sehr schmal sind natürlich, aber sehr faszinierend. Jetzt ist es so, du bekommst ja trotzdem auch ein bisschen was mit. Die Pferdeszene ist ja, auch wenn jetzt vielleicht der Rennsport, der Polosport, das ist schon eine eigene Nische, muss man ja wirklich sagen, aber trotzdem hast du ein bisschen ein Gefühl auch von deiner früheren Reiterzeit, was in so einem Reitstall, in einem Pensionsstall, in einem Reitverein so abgeht.
Ne? Ja, also unser Polo-Club ist in einem ganz, in Anführungsstrichen, normalen Pensionsreitpferdebetrieb,
okay.
Wo... Also der auch auf keine Sparte spezialisiert ist, sondern ich würde sagen, das Gros sind mehr oder minder ambitionierte Freizeitreiter. Also gibt es welche, die ambitionierter unterwegs sind, die in verschiedenen Sparten auch turniermäßig unterwegs sind und andere, die verschiedene Arbeiten für sich hin machen, bis hin zu einem Kollegen, der mit seiner Frau Karl-Marx-Pferde hat, die dann zwei, dreimal im Jahr da zu solchen Events gehen und da... Ja, ich glaube, der moderne Begriff dafür wäre Working Equitation,
solche
Dinge machen. Ja.
Okay, das heißt, du kriegst die Diversität der Pferdebesitzer auch mit. Und jetzt hast du irgendwann entschieden, du brauchst einen eigenen Pferdehof. Ja, erstmal so, also du möchtest die Pferde am Haus, du willst das Hobby anders leben nochmal. Mhm. Hast vorhin gesagt, du hast im Raum Stuttgart gelebt. Wieso bist du nicht einfach auf die Idee gekommen, ich mache einen Pensionsstall auf oder auch so einen Stall, wo ganz verschiedene Menschen aufkommen?
Nee, das würde mir den Spaß tatsächlich killen. Also ich habe höchsten Respekt vor jedem, der so einen Pensionsstall managt, weil man muss einfach sehen, also ich komme ja schon auch aus dem Service- und Dienstleistungsbereich und habe da auch einen hohen Anspruch und ich ziehe jedes Wochenende den Hut davor, wie das der Betreiber des Pensionsstalls macht, wo eben unser Polo-Club untergebracht ist, weil die Anforderungen sind ja teilweise überbordend, die da auf dich einstürmen. Also wenn wir es mal polarisieren, zuspitzen wollen, dann hat ja ein Pferd bis zu drei Menschen, die sagen, wie dieses Pferd gemanagt werden muss und denen soll man und muss man irgendwie gerecht werden. Also jeder kennt die Diskussion über das Eindecken von Pferden jetzt um die Jahreszeit. Da erlebt man die wildesten Sachen bis dahin, dass dreimal am Tag die Grammatur der Decke je nach Außentemperatur geändert werden muss. Ich will keinen verurteilen, der das macht und der das für sein Pferd möchte. Jeder darf seine Ansprüche da haben. Allerdings, sowas muss ja einer auch bezahlen wollen. Also wenn ich dreimal am Tag das Pferd für meinen Kunden umdecken muss, dann kostet es Zeit und Zeit kostet Geld.
Und du hast von vornherein für dich entschieden, diesen Service-Druck, nenne ich es jetzt mal.
Service-Druck ist ein schönes Wort.
Ja, Service-Druck möchte ich mich zumindest nicht in dieser... erstens hast du gerade gesagt, Komplexität pro Pferd, ja, also so viele Meinungen.
Naja, so ein Pferd hat einen Besitzer,
ja.
Eine Reitbeteiligung und noch eine beste Freundin. Und ja. Die haben alle eine Meinung, wie es geht.
Ja, ja. Und wenn sie nicht zusammenkommen, dann hat keiner das Sagen, sondern ist jedes Mal eine neue Meinung. Ne?
Genau.
Gut, okay. Aber jetzt hast du gesagt, das willst du nicht.
Das will ich nicht.
Völlig in Ordnung. Ja. Aber du hättest ja auch einfach sagen können, ich habe hier ein schönes Grundstück und ich tue mir einfach meine zwei Zuchtstuten da hinter das Haus stellen, vielleicht noch eine Trainingsmodalität oder wie kam es dann zu der Idee, dass du wirklich diese Form eines Pensionsgestütes umsetzen willst und was steckt da dahinter? Wie entsteht so ein Gedanke?
Der Gedanke ist ein rein wirtschaftlicher, also es ist durchaus nicht auszuschließen, dass deine Option irgendwann auch zum Zuge kommt, nämlich dann, wenn ich feststelle, dass es entweder zu viel wird oder mir keinen Spaß mehr macht oder es wirtschaftlich sich nicht trägt. Die Idee war zu sagen, okay, maximal 50% der eingestellten Stuten dürfen eigene sein. Mhm. Das hat sich auch zufällig baulich so ergeben, dass ich gesagt habe, ein Stalltrakt, da stehen dann meine, das setzen wir nicht so um, sondern wir gucken, wie die in den Herden gut zusammenpassen. Aber maximal 10 Boxen werden mit eigenen Pferden belegt und der Rest müssen Zahlen der Einsteller sein, ansonsten lieber leer lassen.
Dann kommen wir an einen schönen Punkt. Zahlender Einsteller heißt ja nicht zwangsläufig im Pensionsstall, im Freizeitreiterstall, gewinnbringender Einsteller. Gerade hier in Deutschland haben wir noch eine Preisakzeptanz von bis. Im Münchner Raum, sehr bekannt, haben wir ja eine größere Preisakzeptanz. Wobei man die Akzeptanz da auch ein bisschen in Klammern stellen muss. Die Leute dulden es einfach, dass es hochpreisig ist inzwischen schon. Tatsächlich wird da leider auch oft gespiegelt, dass es viele Ställe gibt, die auf dieses Preisniveau einfach aufspringen, keine Qualität bieten. Aber du musst ja ein Gespür schon dafür gehabt haben, dass sich dort möglicherweise eine Wirtschaftlichkeit gut einstellen lässt. Das war wahrscheinlich auch Bedingung für dich, ne? Ganz klar. Also es ist hier kein, noch nie so ein Hobbygedanke in der Fremdpferdegeschichte gewesen, oder?
Nee, auf keinen Fall. Nee. Also am Ende musst du es immer rechnen. Und natürlich ist vielleicht im Vollblut Bereich eine höhere Preisakzeptanz als im Freizeitbereich, aber der Anspruch ist auch ein deutlich höherer. Mhm. Also von Einstreu, von täglicher Betreuung, von Bewegung, von tierärztlicher Betreuung, das muss in so einem Zuchtbetrieb ja alles auch vernünftig gewährleistet sein. Und diese Betreuung kostet natürlich auch Geld. Also bei uns steht ja nicht ein Pferd auf der Koppel und wir gucken mal, wenn es 3 Jahre alt ist, ob alle 4 Füße gerade sind, sondern im Vollblutbereich werden unsere Fohlen dann im Jährlingsalter vermarktet. Das heißt, wir haben 16, maximal 18 Monate Zeit, ein für die Auktion geeignetes, in Anführungsstrichen, Produkt zu schaffen. Und dann müssen die vermarktungsfähig sein. Und da, ja, das sind schon gewisse Anforderungen zu setzen. Also das geht von der Fütterung ab dem Absetzen los, beziehungsweise wir füttern ja auch schon zu, während die noch bei Fuß sind, logischerweise.
Okay. Wenn ich mir jetzt mal so einen Prozess vorstelle, jetzt bist du in erster Linie Unternehmer. Du hast vorhin schon gesagt, machst hauptberuflich eigentlich was anderes. Das ist hier eine Leidenschaft, ein Traum, den du dir umgesetzt hast oder erfüllt hast. Wie geht man dann so dieses, kam das organisch, der Kundenaufbau über dein Interesse am Vollblutsport?
Klar, das ist eine kleine Szene und der Markt ist eigentlich 100% transparent, also da gibt es keine Nischen, sondern jeder kennt da jeden, logischerweise.
Okay.
Und es hat schon ein bisschen gedauert, wir wurden auch viel besucht, beäugt und haben auch natürlich auch ein bisschen was auf Social Media gemacht, also jetzt nicht mit dem Anspruch, mit dem du da rangehst, sondern einfach immer wieder gezeigt, wie es hier aussieht, wie die Pferde aussehen, einfach ein bisschen durchs Schlüsselloch in unser tägliches Leben blicken lassen. Und das hat doch zu einer guten Nachfrage geführt. Und jetzt diesen Winter waren wir das erste Mal wirklich komplett bis auf den letzten Platz ausgebucht, weil wir jetzt in dieser Jahresphase für aktive Rennpferde Urlaub im Gestüt anbieten. Das heißt, die haben ein bisschen weniger Arbeit als im Rennstall, ein bisschen mehr frei, aber trotzdem noch ein geregeltes Sportprogramm, um die Muskulatur eben zu erhalten. Und das wurde sehr, sehr gut angenommen. Ja.
Und das ist jetzt auch wieder sehr interessant, ist dieses Angebot, kanntest du das irgendwoher, Urlaub im Gestüt, oder hast du gemerkt, es gibt da eine Nachfrage? Wie ist das entstanden?
Entstanden ist hauptsächlich, also ja, ich wusste, dass es da eine Nachfrage und auch ein sehr beschränktes Angebot gibt. Und vor allem weiß ich, dass alle, die ein eigenes Gestüt haben, es mit ihren eigenen Pferden so machen. Also habe ich mir gedacht, kann das ja für Leute, die kein eigenes Gestüt haben, durchaus ein Angebot sein. Nicht nur, um über den Winter Geld zu sparen, sondern wirklich den erfahreneren Rennpferden. Also ich würde das jetzt mit keinem Rennpferd machen, das in der Saison von 2- auf 3-jährig ist. Wenn die gut drauf sind und mental auf der Höhe, dann brauchen die schon die Arbeit auch über den Winter, um für die 3-jährigen Saison, die in der Zuchtleistungsprüfung bei uns die wichtigste ist, um da perfekt vorbereitet zu sein. Aber wenn man jetzt eben einen hat, der ein Spätentwickler ist, dann ist es vielleicht nochmal gut, dem nochmal eine Pause zu geben. Wie gesagt, eine sportliche Pause,
ja.
Aber eben keine volle Arbeit im Rennstall.
Ist die Unterbringung im Rennstall verhältnismäßig sehr preisintensiv?
Ja.
Aha, okay, also wenn die direkt an der Rennbahn, ist das ja dann meistens, ne? Also direkt an den Rennbahnen, wahrscheinlich je populärer die Rennbahn ist, wahrscheinlich auch Etwas intensiver oder wie muss ich mir das vorstellen?
Jetzt muss ich vorsichtig sein, wie ich das korrekt formuliere. Ich sag mal, je populärer, erfolgreicher und je größer, in Anführungsstrichen, je größer die Besitzer, also mit Anzahl der Pferden, die im Training sind, sind die Tagespreise. Also bei uns werden Tagespreise gemacht.
Ach so, ja, okay.
Tagespreise doch sehr unterschiedlich.
Okay. Und lässt du dir da mal in die Karten gucken, ja, gut,
ich meine, was kann ist? Ja theoretisch jeder einfach anfragen. Ich würde sagen, eine ganz gute Range ist irgendwo immer plus plus Tierarzt plus Hufschmied plus.
Logisch, ja.
Liegt die Range irgendwo zwischen 45 und 75 netto pro Tag.
Ah ja, okay. Also das sind ja schon ähnlich wie in der Klinik Preise, muss man schon sagen. Ich weiß gut. Das sehr genau, weil ich meinen gerade erst wieder abgeholt habe. Und da hat man mir gesagt, für jeden Tag, den ich ihn quasi ohne Behandlung stehen lassen muss noch, organisatorische Gründe, sind wir jetzt aktuell, ich glaube, das waren genau 80 Euro in Leipzig netto am Tag, die ohne Behandlung. Also nur das Pferd steht halt noch dort, weil es noch nicht abgeholt werden kann aus diversen Gründen. Ich war da noch beruflich unterwegs. Und
gut, aber man muss sehen, das ist natürlich auch eine Profibetreuung für Profisportler. Das heißt, die gehen unter Umständen zweimal am Tag in die Maschine, werden geritten auf der Bahn. Danach geht es nochmal ins Solarium, in die Solebox. Also die haben schon ein Leben wie Spitzensportler, maximale Horsecare und das ist personalintensiv.
Wie auf einem Sportinternat.
Ja, das ist ein Sportinternat für Pferde und das kostet Geld.
Ja.
Und da wird keiner reich mit. Also es ist nicht so, dass die Trainer alle Porsche fahren.
Ja, okay. Und schon auch von den Pferdebesitzern, das ist in denen drin, ne? Also diese Preisakzeptanz auf diesem Niveau, das wird in der Wertschätzung, gibt es da keine Diskussion darüber, oder?
Es gibt da auf jeden Fall Diskussionen
darüber. Okay.
Also die letzten Preiserhöhungen aufgrund der Rohstoffknappheit, der Inflation, die Futtermittel, die Einstreu, die teurer geworden ist, die Mistentsorgung, das sind alles Themen, die sich da niederschlagen und natürlich ist es keine Boombranche, also die Anzahl der Galopperbesitzer in Deutschland ist auf gar keinen Fall steigend.
Ja, okay. Es ist halt ein Hobby, ne?
Es ist ein Hobby.
Es ist ein Hobby, eine Leidenschaft.
Ja, und natürlich hat, wenn man das Glück hat, ein besseres Pferd zu haben, refinanziert es über die Rennpreise einen Teil dieser Pensionskosten. Aber im Schnitt über alle gibt es ganz klare Statistiken, die sagen, im Schnitt funktioniert es eben nicht mit der Refinanzierung.
Okay.
Also nicht mal im Ansatz.
Sehr interessant, weil das ja auch andere Zahlen sind und man sich ja denken könnte, dann muss das ja alles total gut und easy laufen. Ne?
Naja, am Ende ist es... Die Engländer sagen, it's a numbers game. Also wenn du eben mehrere Lose im Topf hast, das heißt mehrere Pferde im Rennstall, damit erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, und das ist immer ein Spiel mit Wahrscheinlichkeiten, dass du einen richtig guten hast und der finanziert ja vielleicht auch mal wieder zwei andere mit.
Ja.
Oder du hast das Glück, dass du einen richtig guten hast, der gute Rennpreise einläuft und du verkaufst ihn dann noch wunderbar. Dann geht es wieder eine Weile, das Spiel.
Okay. Sehr. Ja, also ich glaube, es ist wirklich, man kann es nicht anders sagen, es ist eine tiefe Leidenschaft zu einem Hobby, das einen irgendwie fasziniert, aus welcher Verbindung auch immer, ne? Und wo man dann sagen muss, auch als Besitzer, das möchte ich halt unbedingt. Ne? Ich will da mitspielen.
Aber das ist doch auf den großen Auktionen der Spring- und Dressurpferde genau das gleiche Spiel. Da werden auch sehr teure Lose gekauft und ab und zu hat einer das Glück, dass er das Los hinterher noch teurer verkauft oder das Pferd international erfolgreich ist. Also das ist eben Spitzensport. Wie in jedem Spitzensport, und es ist egal, in welcher Sparte du da unterwegs bist, das ist im Polo so. Du kannst natürlich auch sehr gut gezogene Polopony, also das ist nicht der deutsche Durchschnitt, der mit solchen Pferden spielt, aber es gibt auf der Welt Polopferde, die kosten 250.000 Euro aufwärts. Das gleiche gibt es im Dressur, im Springbereich, bis hin zu siebenstelligen Beträgen. Das ist egal, in welcher Sparte du da unterwegs bist.
Das ist interessant, weil würdest du sagen, dass du bist ja Züchter in erster Linie, selber auch, also neben dem Pensionsgeschäft. Würdest du sagen, dass das Zuchtgeschäft einfacher im Sinne von der Wirtschaftlichkeitsseite her mit dem Rennpferd ist, als mit einem Warmblüter, der erst vierjährig oder dreijährig
werden muss? Ach so, ja gut, also ich sage mal so, dadurch, dass wir die Pferde eben in Anführungsstrichen dann nur 18 Monate hier haben und eben nicht füttern müssen, bis sie dreijährig sind, das macht die wirtschaftliche Betrachtung schon ein Stück weit einfacher, weil auch das Risiko einfach deutlich geringer ist. Also wenn der eben 2 Jahre nicht nur auf der Koppel rumrennt, kann er sich eben auch in den 2 Jahren da nicht verletzen.
Ganz genau.
Und also wir kommen schneller auf den Markt, ja.
Ja, aber das, ich sag mal, so ein richtiger Kracher, das kann man, würdest du sagen, in der Wahrscheinlichkeit genauso im Vollblutsport erreichen wie im Warmblutbereich oder so. Das ist nicht so, dass man jetzt sagt, die werden leichter gekauft, hochpreisig oder irgend sowas. Nee, gar nicht. Nee. Okay, interessant.
Im Gegenteil, dein Investment ist ja auch unten drunter viel höher, weil unsere Decktaxen ein Vielfaches im Vergleich zum Warmblutsport.
Ja, das hattest du schon mal in einem Gespräch angesprochen. Ihr deckt nur im Natursprung, ne, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Vollblutpferde, die weltweit einen Vollblutpass wollen, müssen im Natursprung gezeugt sein.
Okay, das heißt, sie müssen immer zum Hengst kommen.
Ja.
Das ist allein ja schon aufwendiger für den Züchter in der Regel.
Ja.
Und dann muss es auch klappen, Verletzungsgefahr etc., alles interessant.
Gut,
ne?
Das wird schon, also ich sag mal, passieren kann im Umgang mit Pferden immer was, aber das wird schon professionell gemanagt und liegt weniger die Krux. Die Krux liegt eben in den hohen Decktaxen.
Mhm.
Also das, und es ist so, das hat sich in den letzten Jahren aus meiner Sicht auch in allen Sparten gezeigt. Das ganz obere Marktsegment funktioniert extrem gut in allen Bereichen, weil die Klientel, die da unterwegs ist, ist auch wegen der Inflation, wegen sonstigen Krisen, deren Vermögen steht da drüber und die können sich den Spaß da oben leisten. Was wegbricht ist, ist das mittlere Segment. Da fehlt die Käuferschaft, die sagt, okay, ich kann mir so ein Pferd zum Spaß, also ich sag mal, alles im mittleren fünfstelligen Bereich, egal ob Dressurspringen, Galoppsport, da tut es eben weh.
Ja, verstehe. Also sehr, sehr ähnlich und doch wieder sehr viele Parallelen, wenn man es auch vielleicht erstmal so gar nicht glaubt. Ne? Muss man jetzt, kriege ich jetzt erst, also es ist wahnsinnig, merke, ich lerne bei dir immer irgendwas. Und ich finde das auch schön, weil man so diese Einblicke eigentlich, finde ich, vielleicht auch, weil die Szene so klein ist, du hast vorhin selber gesagt, jeder kennt jeden, so oft bekommt man diese Einblicke in der klassischen Reiterei gar nicht oder es wird zu wenig nachgefragt. Ich weiß es nicht, woran das liegt.
Gut, aber ich sag mal, das ist doch in allen Sparten das Gleiche. Also klar, in gemischten Ställen kennt man die anderen Einsteller, aber alle Pferdeleute leben doch in eigenen Blasen. Und man hat viele Vorurteile über die anderen Blasen. Und das kann man ja auch an den Social-Media-Auftritten immer wunderbar. Also statt dass alle Pferdeleute deutschlandweit oder europaweit oder weltweit zusammenstehen, beschimpfen dann noch die Dressurreiter, schimpfen über die Springreiter, weil die alles verkehrt machen. Und die Galopper sind sowieso die Allerschlimmsten, weil wir schon zu früh mit den Pferden anfangen zu arbeiten. Und dann gibt es noch, da ist die Poloblase, die ist Gott sei Dank so klein, dass sich mit der gar keiner beschäftigt.
Viele auch vielleicht einfach gar nichts wissen darüber. Ja,
nee, also die surfen komplett unterm Radar. Und ja, man darf nicht vergessen, die Westernreiter, das sind sowieso auch noch die Allerschlimmsten, weil die fangen ja auch schon früh an und machen ganz fürchterliche Dinge mit ihren Pferden. Also wir sind wahnsinnig gut drin, immer auf die anderen Sparten zu schimpfen, statt zu sagen, Pferde sind was ganz Großartiges und wir haben alle die Aufgabe, das Pferd als Kulturgut und Freizeitpartner, ich meine, für uns Menschen zu erhalten. Wo wären denn die Menschen ohne Pferde? Das vergisst man immer.
Ja.
Und natürlich hat es heute vielleicht keine Berechtigung, weil auch wir mit dem Auto durch die Gegend fahren und nicht mit der Pferdekutsche, aber als Freizeitpartner. Und wenn da einer Spaß damit hat und vernünftig und tiergerecht damit umgeht, dann sage ich, leben und leben lassen.
Ja, schöne Philosophie. Ich glaube, vor allen Dingen das große Thema, da fangen wir heute lieber nicht mit an, sonst wird das eine 2-Stunden-Podcast-Folge, aber das große Thema Pferdewohl ist ja auch so unglaublich dehnbar geworden. Ne? Man kann das landwirtschaftlich rational betrachten, würde ich jetzt mal sagen. Also wirklich aus den Parametern, wie man sie auch in einem Pferdewirtschaftsausbildung und so weiter lernt. Also sprich veterinärmedizinische Hintergründe, Luft, Wasser, was man alles so gelernt hat. Und dann gibt es ja aber auch noch diese ganze, ich nenne es mal Mental Load oder emotionale geladene Schiene von das Pferd hat Charakter in der Tiefe und Denkweisen in der Tiefe, wie wir Menschen und so weiter und so fort. Da gibt es ja eine riesen Von-bis-Skala, wo wir heute uns im Gedankengut befinden. Auch super schwierig, da überhaupt zu urteilen, und da wird auch sehr viel verurteilt gegenseitig. Ne, sofort, wie du es gerade schon gesagt hast, der Tierquäler ist immer der Erste, den man einem Stempel aufsetzt, und davon gibt es 100 Facetten. Aber was ich interessant fand, jetzt muss ich kurz überlegen, ob ich den Bogen wieder finde, ist, wenn wir Pferdeleute zusammenrücken, das fand ich schön. Und was mir genau dabei durch den Kopf ging oder was meine Motivation für diese Folge auch war, wir haben jetzt ein paar Mal über das Pensionsgestüt gesprochen. Kannst du einmal zusammenfassen, was ist dein Pensionsgestüt, was macht das und wieso ist es doch so ein bisschen anders als der Reitstall oder das normale Pensionspferdehaltung, so wie man sie kennt, jetzt aus dem Reitstall.
Im Endeffekt von der Versorgung der Pferde ist es ein 100% Management des Pferdes für die Kunden. Also wir haben Kunden, die ihre Pferde besuchen, ich habe aber auch Kunden, die waren noch nie hier. Mhm. Und wir haben auf jeden Fall keine so eine Pferdebesitzerfrequenz wie ein normaler Pensionsstall. Also wenn bei uns einmal im Monat einer kommt, dann ist es schon viel. Das war auch Grundvoraussetzung für mich. Ich wohne hier, ich lebe hier, ich habe keinen Spaß dran, hier einen Hochfrequenz hoch zu haben. Ich habe genug Kontakt mit Menschen und ich will in meiner Freizeit nur mit selektiv ausgewählten Menschen Kontakt. Und das wäre für mich grauenvoll, wenn hier jeder kommen und gehen könnte, wie er lustig ist.
Ja.
Also unsere Besitzer sind jederzeit willkommen, aber die haben auch so viel Anstand, sich vorher anzumelden. Mhm. Und ich habe so viel Ehrlichkeit, dass wenn es mir an einem Tag nicht passt, sage ich, also die dürfen in der Regel immer kommen, aber ich sage dann, ich habe an dem Tag keine Zeit, und aber unser Mitarbeiter, der Robert, ist da und ihr könnt euer Pferd besuchen.
Ja.
Das schon. Aber das ist eigentlich der einzige Unterschied. Ansonsten managen wir die Stuten komplett. Also wir besprechen den Deckplan der Kunden, wir fahren die Stute zum Hengst, wir fohlen ab. Unsere Kunden werden mit Fotos und Videomaterial, das macht Conny ganz wunderbar, regelmäßig, unregelmäßig versorgt, so wie es eben auch immer gerade in den Tagesablauf reinpasst. Und dann sind die gut informiert, aber die haben natürlich jetzt, also die gehen hier, da kann keiner kommen und mit seinem Pferd spazieren gehen, das nicht.
Was tun sie, wenn sie hier sind, wenn sie das Pferd besuchen kommen?
Nee, was alle Besitzer machen, wenn sie Pferde besuchen, sie bringen Karotten und Äpfel mit und streicheln denen mal über die Nase. Ja. Und ja.
Okay. That's it. Die putzen auch nicht oder
so. Doch, wir haben auch Kundinnen, die dann gerne mal ihre Stute durchputzen. Da haben wir aber auch keinen Schmerz mit.
Ja.
Aber das ist eher nicht der Fall.
Ja, okay. Es ist halt schon dann einfach, sage ich mal, eher so ein Besuch, um mal zu gucken, das ist mein Pferd.
Genau.
Vielleicht gerade, wenn das dann auch einen Fohlen hat bei euch, dann ist vielleicht das Interesse noch mal deutlich höher, ne? Ganz klar. Ja. Okay. Es gibt Ställe, oder anders, ich habe da schon im Vorfeld mit dir drüber gesprochen, ich betreue immer häufiger kleinere Ställe. Kleinere Ställe, die ein ganz schwieriges Thema mit dem Thema Pensionspferdehaltung, Wirtschaftlichkeit haben, die ihr Leben lang vielleicht aber trotzdem nur sowas gemacht haben. Oft sind es sogar auch Mischbetriebe, die beispielsweise 30 Pferdeplätze hätten, und da sind vielleicht 20 Einsteller und 10 Schulpferde, und dann organisieren die sich irgendwie so umeinander rum. Ganz oft kommt dann so schleichend ein Prozess, wo eigentlich schon die Schulpferde das Minus der Pensionspferde mit auffangen und so weiter und so fort.
Und das funktioniert.
Tatsächlich, ja. Schulpferde sind die Wirtschaftlichkeit in einem Schulbetrieb mit der richtigen Nachfrage ist sehr viel einfacher zu erreichen als in einem Pensionsstall. Ja. Es ist also mit einem guten Konzept und mit dem richtigen Kunden kannst du heute mit einem Schulpferd zwischen 2.000 und 4.000 Euro Umsatz machen, mit einem Pferd pro Monat. Du musst aber sehr, sehr also wirklich ein gutes Mindset haben, ein unternehmerisches Mindset und Vermarktung verstanden haben. Und ich behaupte sogar, du musst dich mit einem Kunden sehr gut identifizieren können. Das ist der Anfänger, Spät- oder Wiedereinsteiger. Also jemand, der eher eine Art Mentoring-Programm bei dir kauft als eine Reitstunde. Und diese Menschen sind oft gerade in Ballungsgebieten, im städtischen Großraum, sage ich mal, sehr, sehr dankbar für den Kontakt zum Pferd. Sie können sich das weder zeitlich noch irgendwie von ihrer Infrastruktur leisten, ein eigenes Pferd zu haben und wollen aber diesen Kontakt vielleicht aus Vergangenheit, aus Kindertagen, was auch immer. Es sind sehr viele Frauen auch, nachdem die Kinder, sage ich mal, in einem stabilen Schulalter sind und die dann wieder im Berufsleben ankommen und sich Träume erfüllen.
Und dann kostet die Reitstunde aber
einen 76 Huni. Euro für 45 Minuten, also durchschnittlich 100 Euro
die Stunde.
Ja, ne? So, und tatsächlich für diesen Markt gibt es eine Nachfrage. Ich kann das so gut sagen, weil ich selber so ein Konzept sehr erfolgreich betrieben habe und auch jetzt erfolgreich übergeben habe. Ausgebucht ist da nur eine Frage deiner Marketinginstanz, sonst nichts. Ja? Und das ist aber mit Pensionspferdehaltung gar nicht zu erreichen. Und man muss natürlich sagen, wenn ich von 2.000 bis 4.000 Euro spreche, da sind auch noch ein paar Konzepte. Zum Beispiel kann man so Reitbeteiligungskonzepte, du hast es vorhin selber angesprochen. Wir haben das zum Beispiel genannt wie dein eigenes Pferd, ja, wo du auch wie im Prinzip ähnlich wie bei deinem Full-Service, den du hier bietest, eigentlich das Komplettpaket Pferd hinstellst und die Menschen dürfen an 2 oder 3 Tagen in der Woche Pferdebesitzer spielen. Ne, haben alles, ist alles vollständig ausgerüstet und haben die variablen Kosten nicht, also kein Tierarzt, solche Sachen, das ist alles bei der Reitschule. Dafür kann man tatsächlich, also wir haben erfolgreich 450 Euro im Monat etabliert und das ist die Leute, die das verstanden haben, was ein Pferd für extreme variable Kosten haben kann, sind dankbar für diesen Fixpreis. Das ist viel Flatrate und es ist natürlich monatlich kündbar oder vielleicht in einem Quartal kündbar. Wo kann man das mit einem Pferd schon erreichen? Ne? Mhm. So. Also relativ risikoarm, auch gerade wenn man vielleicht ein junges Mädel hat, Teenageralter und nicht weiß, ob das Ganze bis ans Lebensende reicht. Ne?
Und damit es funktioniert, musst du aber ein Pferd an mindestens 2 Leute verkaufen.
Mindestens 2, im Idealfall 3. Oder du hast ein Pferd, was eine Reitbeteiligung hat und dann noch an den übrigen Tagen sehr solide im laufenden Schulbetriebsgeschäft läuft. Mhm. Aber auch mit dem Pferdewohl, also zum Beispiel innerhalb dieses Konzepts ist eine zweimalige Einsatz pro Tag maximal. Also mehr setzen wir beispielsweise die Pferde nicht ein und ich versuche auch da, wenn ich Fragen gestellt bekomme, dort ein Qualitätsmerkmal zu setzen. Wir wollen die Pferde natürlich nicht ausbeuten. Ne? Und,
ist ja keine Ausbeutung, wenn ein Pferd 2-mal am Tag läuft.
Nee, eben nicht, aber wir wollen halt eben nicht, dass es 4-mal am Tag laufen muss. Ne? Zumal man auch sagen muss, das ist ja ein stupides im Kreislaufen für das arme Tier schon fast Karussell. Management, ne? Wenn du das 4 Stunden machst, das macht auch so ein, irgendwann ist es nicht mehr schön. Ja, das ist einfach so. Gerade bei unterschiedlichen Witterungsbedingungen. Aber darum soll es gar nicht gehen. Worauf ich hin wollte, ist, dass diese Menschen, diese Betreiber suchen intensiv nach über den Tellerrand Konzepten, sage ich mal, wo sie mehr Eigenmanagement haben, weil sie vielleicht auch ein bisschen durch sind von dem Thema Diversität der Pferdebesitzer. Ja. Manche von ihnen sind nicht gemacht fürs Reitschulgeschäft. Das muss man ja auch wollen. Ne? Also
das muss man auch können.
Können, absolut, bin ich total bei dir. Oder wollen es mit dem Reitschüler, den es nur noch wenig gibt und der dann vielleicht auch andere Ansprüche hat. Es ist ja auch immer ein Anlagenthema. So oder so werden neue Konzepte gesucht. Und du hattest vielleicht den Vorteil aus unternehmerischer Sicht, also du warst erst Unternehmer und dann bist du Pferdehofbesitzer geworden. Hast du darüber noch anders irgendwie, also wie bist du zu deinem Ideengut, die Frage habe ich schon ein bisschen in Ansätzen gestellt, aber wie bist du zu dem Ideengut, hast du eine Liste geschrieben, das will ich nicht oder... Ist das einfach so in dir schon immer drin gewesen? Wenn, dann nur so?
Wenn, dann nur so, ja.
Okay.
Also wenn Fremde, dann nur solche Fremden. Ansonsten, tut es ja auch nicht weh, wenn 10 Boxen leer stehen und ich dafür keinen Ärger habe. Also ich wollte mir eben keinen Ärger einkaufen, weil es ist ja nicht mal ein Nebenerwerb, sondern ich versuche ja nur, ich sag mal, den Betrieb auf wirtschaftliche Beine zu stellen, um zu sagen, ich kann mir vielleicht 2, 3 Zuchtstuten mehr leisten, wenn ich auf der anderen Seite eben den gleichen Service noch für andere mit anbiete.
Das ist gerade sehr, sehr, du glaubst gar nicht, wie das gerade bei mir eingeschlagen hat, als du gesagt hast, ich versuche den Betrieb ja nur auf wirtschaftliche Beine zu stellen.
Ja, das ist einfach der Anteil eigener Pferde. Das ist ja ein Rechenexempel. Ich kann natürlich sagen, ich rechne meine eigenen Pferde so, wie wenn ich bei mir selbst in Pension stehen würde. Dann ist es einfach, ihn auf wirtschaftliche Beine zu stellen. Da ich aber sage, okay, ich gönne mir vielleicht 4 Pferde mehr, als mir eigentlich gut tut und versuche die dann eben durch Arbeit an anderen Pferden zu refinanzieren, das ist bei mir das Spiel.
Ja, und das ist ja am Ende das, was für einen existenziell abhängigen Betrieb Gewinn wäre, oder? Das
muss man ganz klar also, sagen. Es klar, also Gewinn, der erste Tipp machen. Ist, keine eigenen Pferde. Dann geht es schon mal besser.
Ja.
Und ansonsten ist es ja auch eine Typfrage. Ein Pensionsstall ist doch ja nichts Schlechtes. Wenn ich in einer guten Lage bin und, sage ich mal, mein Konzept auf eine gewisse Zielgruppe ausgerichtet ist, ich denke, wichtig ist, dass man es nicht allen recht machen kann, sondern die Einsteller müssen zur eigenen Philosophie passen, weil es macht ja dann keinen Spaß mehr, wenn ich ständig über Stöcke springen muss, die mir innerlich zuwider sind. Da geht es nicht darum, ob das jetzt richtig oder falsch ist, was die Einsteller fordern, sondern die Frage ist, taugt mir das? Taugt das zu meinem Betrieb? Ich habe ja hier auch keine Möglichkeiten, jetzt zum Beispiel noch richtige Galopptrainings zu machen. Deswegen machen wir es nicht. Dafür ist die Infrastruktur nicht geschaffen. Und das heißt, wir können unsere Jährlinge nach der Auktion nochmal für eine Pause mit ins Gestüt nehmen und dann lernen wir denen alles, was die für einen Rennstall brauchen, Trenzen, Satteln, Reitergewicht und die werden longiert und an der Doppellonge gefahren. Und wenn das durch ist, dann sage ich aber auch ganz klar, bis hier nun nicht weiter, dann müssen sie eben in den Profi-Rennstall, weil wir den Rest hier nicht leisten können und wollen.
Am Ende ist es aus der Marketingarbeit, ne, muss man ganz ehrlich sagen, ist es, du kennst deinen Zielgruppenavatar genau und du kennst auch deine Angebotsstruktur, also deine Angebotsstruktur genau von bis und gehst auch, weil dir die Opportunitätskosten darüber hinaus einfach zu hoch wären oder auch in deinem Alltag gar nicht passen würden, nicht darüber hinaus und disziplinierst dich da auch.
Ja.
So muss man es eigentlich sehen.
Das ist aber auch nicht ich erfunden, sondern ich sehe das auch bei dem Pensionsstall, wie gesagt, wo unser Poloclub angesiedelt ist. Der ist da super aufgestellt und der hat sogar eine hohe Vielfalt an verschiedenen Einstellern, aber er hat ein ganz klares Servicepaket, das du in unterschiedlichem Niveau abrufen kannst und dann funktioniert das ganz wunderbar. Es ist einfach vordefiniert, was ist für welches Paket in der Leistung drin.
Ja.
Und das ist es dann aber auch.
Ja, ja. Und ich glaube tatsächlich, dass die Herausforderung für manche vielleicht auch wieder beim Thema Preisakzeptanz, weil man es jedem recht machen will, weil man vielleicht um jeden Kunden wirbt, weil man über Masse skaliert hat, ne, versucht hat, immer mehr. Der Klassiker ist eigentlich die das konnten durch irgendwelche Scheunen oder so, die bauen sich dann noch hier eine Box ein und da noch und dann haben sie auf einmal, obwohl sie eigentlich mal mit 30 Pensionspferden starten wollten, plötzlich 50, aber die eine Hälfte zahlt nur die Hälfte, weil die Qualität dieser Boxen so miserabel ist, irgendwas zusammengeschustert oder sonst was. Und die Kunst ist eigentlich auch die Ablehnung zu verstehen, also zu sagen, hier gehe ich bewusst nicht drüber oder in deinen Worten gerade, da war es das dann auch. Ne? Das ist wirklich die Quintessenz, die ich so bei dir in der letzten Konsequenz umgesetzt fühle und empfinde und auch so wertvoll finde für die Botschaft, weil ich glaube, dass du einfach so durch und durch Unternehmer bist und das einfach gar nicht, teilweise gar nicht, was will sie denn jetzt? Ne? Das ist doch normal. Aber in der Pferdewelt tatsächlich nicht.
Ich kann da eine Geschichte erzählen. Wir sind ja ein Verbund von Weiterbildungsunternehmen, unter anderem da, wo berufliche Weiterbildung gemacht wird. Und es gibt bei uns im Unternehmen so eine geflügelte Geschichte. Es gab die Gründer damals an unserem Frankfurter Standort, das kann man sagen, die jeder, wenn er neu anfängt, kämpft um jeden Kunden. Und dann hatten sie ihren ersten Kurs mit viel zu wenig Teilnehmern, 4 oder 5 waren das nur. Aber für diese 4 oder 5 machst du dann natürlich alles und springst über jeden Stock, weil du es ja richtig gut machen willst und du die als Markenbotschafter rausbringen willst in den Markt. Und das ist auch grundsätzlich richtig. Aber den Service, den du da bietest, der wird dein Standard von morgen. Also die extra Meile von heute, die du für deinen Kunden gehst, und die haben damals frisch gepressten Orangensaft in den Kursen gemacht.
Ja.
Vom Geschäftsführer selbst gepresst.
Das war die Überschrift.
Das kannst du natürlich, deswegen sagen wir immer noch die Saftpressnummer. Du musst bei jeder extra Meile und bei jedem Service, den du einem Kunden anbieten willst, einmal ist keinmal, kann man alles machen. Die Ausnahme bestätigt die Regel. Aber in dem Moment, wo die Ausnahme zur Regel wird, muss die Frage sein, bezahlt mir das noch einer? Mhm. Oder kill ich mir dadurch die Wirtschaftlichkeit? Und ich befürchte, dass gerade, also es geht ja um Tierwohl und man versteht sich gut und hat da auch oft langjährige Beziehungen zu seinen Einstellungen, dann will man ja auch nicht gerne Nein sagen. Und wie gesagt, einmal sich helfen ist gar keine Frage, aber wenn eben sich so ein Service, wir hatten vorhin dieses Deckenbeispiel, das ist für mich, das ist der Wirtschaftlichkeitskiller Nummer 1, obwohl keiner sieht, aber wenn du allein 3-mal am Tag so ein Pferd umdecken, das ist doch Irrsinn.
Ja. Also, über Sinn und Ursinn kann man sich da streiten, aber auch von
unsere
der
Unsere Pferde sind, wie gesagt, Spitzensportler, die hier Pause machen und die sollen ja jetzt in dem Frühjahr zurück in den Rennstall und wir gucken auf deren Haarkleid. Aber du kannst dir die draußen angucken. Wir haben ganz hervorragende Erfahrungen gemacht. Decke morgens runter, dann gehen die in die Führmaschine, dann bleiben die den ganzen Tag uneingedeckt, gehen auch uneingedeckt in den Paddock, damit sie sich auch mal wälzen können und nicht in der Decken zerstören. Und da Fellpflege haben, dann werden die abends übergeputzt und wieder eingedeckt. Und dann stehen die nachts eingedeckt und die sind alle ganz wunderbar im Haarkleid. Mhm. Und da ist keiner eingepelzt, obwohl die bei -2, -5 Grad jetzt draußen im Paddock waren für eine Stunde.
Okay.
Da passiert gar nichts.
Okay. Ja, wie du es schon gesagt hast, am Ende kann das jeder Pferdebesitzer für sich selber entscheiden.
Exakt.
Ne? Und,
ich will nur sagen, der Stallbetreiber, der sich auf dieses Spiel einlässt, der muss dafür Geld nehmen.
Ja. Und möglichst auch nicht so ein, ich muss dafür Geld nehmen, lass mal 20 Euro machen, sondern ein Geld, was am Ende diesem Aufwand auch wirklich die entsprechende Wertung trägt, ne? Und was bringt am Ende. Weil er könnte ja auch, um jetzt wieder auf die Mischbetriebe kommen, in dieser Zeit Reitstunden geben. Dann könnte er auf jeden Fall einen Stundenumsatz geltend machen. Und irgendwo muss man das ja in eine Relation bringen. Ich sage jetzt nicht, das musst du selber abwerfen, ne? Das ist ja auch immer ein Gesamtbetrag, aber es muss in einer Relation stehen.
Naja, also man muss halt rechnen und wenn nachher meine eigene Arbeitsstunde bei der Hälfte des Mindestlohnes, dann bin ich zu billig.
Ja, ganz klar. Wir hatten da vor uns ein schönes Beispiel im Gespräch, aus dem ich gerade komme. Das möchte ich an der Stelle nochmal kurz erwähnen, weil mir das so auch, wir haben jetzt, ich glaube, 605 Euro Minijobber sind wir jetzt ungefähr durch die neue Mindestlohngrenze. Ich glaube, 605, 620, irgend sowas.
Knapp über 600.
Genau,
unterschreibe ich,
ja. Knapp über 600 Euro. Und man muss ja sagen, das ist ja eine Selbstverständlichkeit. Seit wir den 450 Euro Minijob kennen, irgendwie geht das immer stetig bergauf jetzt, ne? Mit dem Mindestlohn halt. Und wenn man sich überlegt, dass die Pensionspreise in Deutschland halt absolut null mit dieser so gut sichtbaren Veränderung schon an diesem Minijob im Verhältnis stehen, was da an Aufwand, ne, 365 Tage Betreuung, die Futterkosten sind sowieso mit drin, das wollen jetzt ja alle voraus, heu ad libitum, schönes Thema auch, ne, wird auch so gern klein gerechnet, das zieht ja gar nicht hinterher, also kein Pensionspreis, kein Pensionsstall, den ich betreut habe, kann mit diesem Wachstum überhaupt mithalten, prozentual, wenn man das ins Verhältnis setzt,
klar,
wie sich die Löhne verändert haben, ne? Und ich verstehe immer dann beim Thema Preisakzeptanz nicht, das muss doch auch der klassische Pferdebesitzer sehen.
Ne? Ich kann ganz offen sagen, ich habe genau aus dem Grund zum Jahresende so ein Minijob-Verhältnis beendet, weil ich nicht einsehe, mir von der Regierung jedes Jahr eine 10%ige Gehaltserhöhung, meine anderen Mitarbeiter kriegen auch keine 10% Gehaltserhöhung pro Jahr, lasse ich mir nicht aufoktroyieren. Können die so machen, aber dann gibt es halt einfach weniger Arbeitsplätze. Mhm. Weil das bisschen, was eine 10-Stunden-Kraft pro Woche hier reißt, das kriege ich auf eigenen Schultern gestemmt, dann auch noch hin. Ja. Aber wie gesagt, ich lasse mir diese Zwangsinflation im Niedriglohnbereich, und man muss auch sehen, dafür werden jetzt wieder einige sagen, oh, der Ausbeuter und Unternehmer. Es handelt sich hier in der Regel um geringgradig bis überhaupt nicht qualifizierte Arbeitskräfte, die einen hohen Anleitungsdruck haben, weil, wie gesagt, ich habe hier nicht so viel, wie soll ich sagen, so viele Arbeit, die von so unqualifizierten Mitarbeitern zu machen ist, gibt es auf meinem Hof nicht. Ich brauche hier Leute, die mitdenken. Und wenn man sich dann schon sagt, okay, mir gibt jemanden an der Stelle eine Chance, der auf dieses Geld angewiesen ist, und die wäre mit 560 genauso glücklich wie mit 610. Ja, ein Arbeitsplatz weniger. Peng, ist so.
Ja, es ist ja selten noch der Rentner, der sich was dazu verdienen will. Also, weil
auch der Rentner, der sich was dazu verdienen will, hat keine 10% Gehaltserhöhung pro Jahr verdient.
Nee, das unter dem Aspekt habe ich selber noch nicht betrachtet, da hast du vollkommen recht, was ja auch mit dem Vollzeitjob nicht parallel läuft.
Genau, ne? Es läuft mit der dann müssten ja alle 10% mehr kriegen, und dann hätten wir einfach eine Lohnpreisspirale, die sich nach oben dreht. Ja. Und dann könnten auch alle wieder mitgehen.
Ja, ja.
Auch der Reitstallbetreiber. Aber ja, das eben nur im unqualifizierten Bereich stattfindet, das ist unangemessen.
Ja.
Und das ist
so lustig, weil ich dieses Thema
linksgrüne Politik, die ich verabscheue. Das kann ich ganz klar sagen.
Okay, ja, gut. Also das, wie gesagt, auch dafür finde ich diesen Austausch mit dir so wertvoll, weil er einfach direkt, ehrlich und authentisch ist. Und dafür bin ich dir auch unglaublich dankbar, dass du da nie hinterm Berg hältst. Weil
du musst ja auch sehen, also wir haben Akademieräume in den Metropolen Deutschlands, von Stuttgart über Frankfurt, über Nürnberg bis München und so weiter, versucht da mal noch eine bezahlbare Reinigungskraft zu finden.
Ja.
Das ist genau das gleiche Spiel. Da wird ein Segment versucht aufzuwerten, das dadurch nicht aufgewertet wird, sondern einfach zerstört.
Ja. Super interessant. Also jetzt schon wieder sehr tiefgründig. Auf jeden Fall. Da kann man eigentlich wirklich nur hoffen, dass irgendwann mal wieder alle klare Bilder sehen, aber da dürfen wir jetzt gar nicht zu tief in diesen Podcast reingehen, weil da wären wir auch nicht fertig. Aber ich bin da wirklich dankbar für deinen Input und diese Authentizität. Das ist, natürlich ist das auch was, womit man jetzt dann ja auch jemand, der bereit ist, vielleicht mit einer niederen Qualifikation, aber gerne 30 oder 20 Stunden arbeiten will in einem Stall, der das auch braucht, auch wieder bestraft, ne? Massiv.
Absolut.
Bestraft, ne?
Solche Arbeitsplätze werden zerstört.
Ja, das ist Fakt. Ja, also nochmal ein interessanter Sidestep von unserem Thema. Letzte Frage an dich, Jochen, auch aus unternehmerischer Sicht oder mit deiner unternehmerischen Erfahrung. Hast du vielleicht einen Tipp für jemanden, der jetzt immer in seiner Bubble gelebt hat, immer vielleicht dasselbe gemacht, Pensionspferdegeschäft, Reitschule gemischt oder nur Pensionspferdegeschäft, jetzt merkt, shit, so mal diese Belastung, Diversität der Pferdebesitzer als auch die Wirtschaftlichkeit ist für mich nicht gegeben, ich scheine das nicht zu schaffen, oder ich habe mir einen wirtschaftlichen Preis ausgerechnet, der liegt roundabout bei 1.000 Euro, das traue ich mich vielleicht auch nicht. Ich habe einfach Angst davor, und am Ende ist es ja auch trotzdem eine Sache der Souveränität in der Preiswertdiskussion. Also man muss das ja auch selbst sich wert sein und das Gefühl vermitteln können, dass man diese Qualität auch leistet, die man dann für diesen Preis erwartet. Hast du für jemanden, der jetzt sagt, ich muss umsatteln, vielleicht einen unternehmerischen Tipp, wie würdest du sowas angehen? Also würdest du einen Schritt zurücktreten, würdest du dir helfen lassen? Wie aus deiner unternehmerischen Sicht strukturiert man sich um?
Gut, das ist generell, also was man braucht einen Plan.
Ja.
Wenn man sich, also das ist jetzt auch wurscht, was ich umstrukturieren will. Wir haben hier einen unternehmerischen Betrieb, der muss umstrukturiert werden, dann brauche ich einen Plan. Also, und dass ein Unternehmer, wir unterstellen ja, das ist ein Unternehmer geführter Betrieb.
Mhm.
Dann
mutig.
Oder?
Ja, vielleicht von jemandem, der sich selbst aber in dieser Rolle noch nicht gefühlt hat.
Sondern, ja, aber der Laden gehört ihm.
Ja, er gehört ihm, ja.
Also Inhaber geführt.
Inhaber geführt auf jeden Fall, ja.
Gut, also dann muss der Plan nur einem schmecken, nämlich ihm selbst.
Okay, und sehr wichtiges Statement. Können wir das nochmal ganz kurz festhalten? Der Plan muss nur ihm selbst schmecken.
Naja, das ist sein Leben. Ja. Und wenn er in seinem Leben wofür bringen wir die meiste Zeit auf der Arbeit? Und wenn mir die Arbeit keinen Spaß macht, dann ist mein Leben ziemlicher Mist. Ja? Und dann brauchen Menschen Work-Life-Balance und sowas, was mit Pferden sowieso ganz toll funktioniert. Also die 35-Stunden-Woche wird ja von deinen Kunden keiner bekommen. Ja? Also der Plan muss ihm schmecken und dann braucht es zwei Dinge. Zum einen eine saubere wirtschaftliche Berechnung, also eine Vollkostenrechnung, wo auch er sich selbst bezahlt für seine Leistungen.
Das hält man an der Stelle auch nochmal fest, wo er sich auch selbst bezahlt. Und ich möchte gerne noch ergänzen, wo er mitarbeitende Familienmitglieder zumindest auch in irgendeiner Form wertschätzend entgegenkommt, im Idealfall auch bezahlt. Ne?
Also, ja, zumindest kalkuliert.
Ja, zumindest kalkuliert bezahlt, ja. Genau. Ja.
Und dann ist eben die Frage, wenn ich diesen Plan habe, dann muss ich mir überlegen, Plan heißt ja, welche Vision, wie will ich meinen Betrieb geführt sehen? Und dann ist die Frage, welches Angebot kann ich daraus generieren, aus dieser Vision heraus? Das sagt man dann so schön, aus der Vision muss dann eine Mission werden. Also mit welchem Mission Statement will ich da unterwegs sein? Und dieses Angebot dann eben am besten zugespitzt auf eine spezielle Zielgruppe in den Markt bringen. Und wenn das eben bedeutet, dass ich alle meine Einsteller, die ich jetzt habe, erstmal rausschmeißen muss, dann muss ich das wohl tun. Die Frage ist, ob er sich das dann leisten kann, er sie.
Wie siehst du an welcher Stelle beginnst du eine Nachfrageanalyse?
Du brauchst keine Nachfrageanalyse. Du brauchst ein Angebot, das spitz ist für eine Zielgruppe und dann kommt die Nachfrage.
Also von vornherein erstmal sagen, ich bin Experte für etwas, spezialisiert auf etwas, ja. Und dadurch ist die Nachfrage eigentlich bedingungslos da. Sie ist vielleicht klein und du musst diese Menschen finden, ja. Aber sie ist da, weil es von dir nicht so viele gibt.
Genau. Mhm. Also ja. wenn dein Angebot spitz genug ist, dann wird es, nein, für jedes Angebot gibt es immer eine Nachfrage. Die Frage ist, ob die groß genug ist, dass du davon leben kannst und ob dein Preis zu deinem Angebot passt. Ja. Also das ist ja auch die Frage, wenn man so einen Plan macht. Ich kann ja ausrechnen, dass ich 1.000 Euro haben müsste, ja. Wenn aber, und dann kommt vielleicht, dann kannst du ich würde es eher Marktanalyse, vor allem Mitbewerberanalyse nennen, wo ich dann gucke, wenn ich sage, okay, welcher Betrieb bietet denn was Vergleichbares und mit welchen Preisen sind die unterwegs? Also ich denke, ich biete das meiste, was alle, oder ich sag mal, ich bewege mich in der mittleren Range dessen, was Vollblutgestüte in Deutschland ihren Kunden bieten, in den Bereichen mit dem Angebot, mit dem wir unterwegs sind. Aber ich habe auch einen lokalen Abschlag hinnehmen müssen, weil ich eben im Osten der Republik bin und der Preisdruck hier höher ist. Dafür muss ich aber auch, braucht man auch nicht rumjammern, dafür kaufe ich halt auch mein Heu deutlich günstiger ein als die Kollegen im Westen und im Großraum Hannover.
Ja.
Also
ja.
Man braucht nicht immer nur jammern. Also ein Standortnachteil ist auch auf der anderen Seite wieder ein Standortvorteil. Und natürlich sind auch die Lohnkosten hier teilweise andere.
Weil andere Löhne akzeptiert werden, ganz einfach. Und weil natürlich auch die Haushaltskosten geringer sind.
Weil die Lebenshaltungskosten, ja. Also wenn hier einer im Saale-Orla-Kreis eine Wohnung sucht, gibt es jetzt keine Wohnungsknappheit.
Ja, okay.
Wie im Großraum München. Und hier muss man auch nicht für 30 Quadratmeter 800 Euro ablatzen.
Ja, das ist natürlich immer die Thematik. Ich werde das ganz oft gefragt. Nicolette, jetzt hast du das so schön erzählt mit Dresden, 76 Euro, 45 Minuten Reitunterricht. Jetzt sind wir in der Pampa. Hier kann sich jeder ein Pony hinterm Haus halten. ich sage dann, natürlich ist das ist wieder auch, wie du es schon sagst, man darf aber, die Konsequenz darf halt nicht sein, dass ich dann sage, ich biete für einen unwirtschaftlichen Preis an, sondern dann muss ich halt ein Angebot schaffen, was an meinem Standort wirtschaftlich tragfähig ist.
Das absolut ist die Konsequenz. Ich meine, also ich habe jetzt dein Konzept, das du da in Dresden hattest, kenne ich ja nicht, aber mein Anspruch, wenn ich 75 Euro für eine Reitstunde ausgeben würde, dann will ich aber auch einen guten Mittelklassewagen fahren. Das heißt, ich würde erwarten, dass das Pferd, auf das ich da sitze, einen gewissen Schulungs- und Ausbildungsstand hat, sodass ich da auch Spaß habe. Also ich würde keine 75 Euro bezahlen dafür, dass ich ständig ein Pferd habe, das ich dann für andere korrigieren muss zum Beispiel.
Ja,
also,
ja.
Da will ich
verstehe
ich ja
total
dein Punkt. Will ich ja sehr, da muss Gas und Bremse eingestellt sein, da muss Servolenkung funktionieren und nach 45 Minuten muss ich absteigen und sagen, wow, das war jetzt richtig cool.
Und ihr Lieben, genau das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt, den man verstehen muss im Ganzheitlichen, wenn ich sage, ihr müsst euren Zielgruppenavatar kennen. Jochen, du hast vor uns selber erzählt, du bist geritten, du hast Reitabzeichen bis Silber, ne? Also du bist Reiter. Ja, und ich habe dir vor uns von unserem Kunden erzählt und du kannst dir sicher sein, dieser Kunde, von dem ich gesprochen habe, er möchte den Ausgleich, er ist Anfänger und so weiter, er möchte genau das Pferd, was du beschrieben hast, nicht, weil es in der Regel nämlich auch ein bisschen Temperament hat, also auch sich ein bisschen bedienen lässt, ne? Ein bisschen vorwärts geht, ein bisschen gut, ne? So, und das möchten diese Menschen tatsächlich nicht, die haben ein Sicherheitsbedürfnis am Schulpferd. Und deswegen, sehr, sehr schönes Beispiel, ich danke dir, dass du das gebracht hast, muss man sich eben auch entscheiden, weil wenn meine Reitschule, die wie gesagt jetzt inzwischen in den Händen meiner langjährigen Mitarbeiterin ist, aber wenn diese Reitschule dich annehmen würde als Reitschüler, dann hat sie ihren Zielgruppenavatar wieder verfehlt. Das schafft in der Regel Unzufriedenheit. Wir haben keine mega schlechten Schulpferde, das möchte ich damit jetzt nicht sagen. Aber ich möchte sagen, dass wir auch am Ankauf, wir kaufen eher den alten Braven, ja, als den, der jetzt zum 100. Mal perfekt auf jede Hilfe geht oder indem ich dir ein perfektes Schenkelweichen oder sowas abverlangen kann oder du mir abverlangen kannst als Reitlehrer. Sondern wir kaufen den, der an der Aufstiegshilfe selbst die unsportlichste Bürokraft brav langsam aufsteigen lässt, ja? Die nicht beißt und nicht rumzappelt beim Putzen, weil sie auch so kein Pferdemensch ist. Und das ist genau der Punkt. Also da muss man so viel abwägen, aber deswegen kann ich dir als Kunde auch gar nicht gerecht werden. Ne? Und das weiß ich auch, weil wir haben vielleicht jetzt gerade ein oder zwei Pferde, die dir vielleicht gerade Spaß machen würden, weil die mal im Sport gegangen sind und heute halt alt sind und deswegen beide Kriterien erfüllen. Aber sie sind halt eben eher für meine Zielgruppe gedacht als für den Reiter.
Das ist exakt das, was ich meine. Du musst deine Zielgruppe kennen, du musst deine Zielgruppe verstehen und du musst dein Angebot am Ende eher immer spitzer auf diese Zielgruppe ausrichten, um noch mehr Experte für die zu werden, statt unten immer breiter zu werden, weil dann verwässert dein Angebot.
Ja, genau.
Außer du machst dann eben, du kannst natürlich in einem Betrieb zwei Experten haben. Also du kannst ja einen einstellen, der dann eine andere Zielgruppe bedient.
Ganz klar, auf jeden Fall. Und natürlich auch da wieder abwägen, dafür müsstest du dann jetzt in dem Beispiel, was wir eben gebracht haben, vielleicht im Zweifel auch andere Pferde haben. Und wenn die sich natürlich nicht überschneiden in der Dienstleistung, also wenn die einen nicht den mit mal ersatzweise abdecken könnten, dann sind sie natürlich auch wieder in der Kalkulation mit Vorsicht zu genießen, ne? Weil sie halt nur in diesem speziellen Gebiet einsetzbar sind und nicht in beiden Gebieten. Das muss man natürlich, weil du hast es vorhin so schön gesagt, keine eigenen Pferde ist erstmal. Das heißt, an jedem eigenen Pferd, betriebseigenen Pferd, muss ja, das ist in der Reitschule noch schlimmer als im Pensionsstall, muss ja eine Gewinnerwirtschaftung möglich sein, weil sie für dich arbeiten. Ne? Und da denke ich mir eben, ist diese Spitzeausrichtung, die du beschrieben hast, auch schon wieder die leichtere Variante, weil sie halt Pferde, die man ankauft, immer einsetzbar macht. Ne? Wenn man sie auf den Kunden ausrichtet, sind die immer einsetzbar. Wenn mal einer fehlt, ersetze ich ihn gegen den anderen. Das heißt, sie arbeiten miteinander. Wenn ich aber einen Sportlichen habe, der nur für Kunde X ist und von denen habe ich vielleicht nur 20 und für einen anderen Kunden habe ich 60, dann kann ich diesen einen halt nur für die 20 einsetzen und deswegen mache ich mir seine Wirtschaftlichkeit schon wieder ein bisschen kaputt. Also schränke sie ein. Ne? Das ist
gut, aber wenn ein Pferd 20 Reiter hätte, dann wäre es ja okay, oder?
Und die Kennzahl habe ich jetzt gerade nicht so berücksichtigt, aber du weißt, ich habe ein Verhältnis gesucht. Ja? Ja. Nee, aber hast du vollkommen recht. Schön. Also, ich danke dir. Es ist ein super interessanter Einblick. gewesen, sowohl in die Vollblutszene nochmal, als auch in diese nischige Positionierung. Ich fand, es gab ganz viele unternehmerische Tipps, die hoffentlich auch meiner Community wieder viel gebracht haben. Ich darf mich an der Stelle von dir verabschieden, Jochen. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht.
Sehr gerne. Schön, dass du da warst.
Ja, und dir für die kommende Saison natürlich maximale Erfolge.
Vielen Dank.
Gut. Ciao, ciao, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal.
Das war's für heute mit Reitstall Revolution. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann verpasse auf gar keinen Fall die nächste, indem du jetzt den Podcast abonnierst und lass doch auch gerne eine Bewertung da. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.